Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Ein richtungsweisender Spieltag in Sachen Meisterschaft und Abstieg liegt in der Futsalliga West hinter uns. Ein Schützenfest in Köln, ein hitziges Derby zwischen Sennestadt und Bielefeld und der vielleicht endgültige Todesstoß für die Bonner Lions im 6-Punkte-Spiel im Keller, Fragezeichen. Wir fassen auf jeden Fall hier zusammen auf meinsportradio.de mit Heinz-Peter Effing von futsalgermany.de. Hallo Heinz-Peter.
Moin Malte.
Dann fangen wir beim Duell zwischen dem UFC Münster und Fortuna Düsseldorf mit unserer Aufarbeitung mal an. 5:3 gewinnt der UFC Münster und stößt die Düsseldorfer wieder in die Abstiegszone rein.
Ja, absolut. Es war ein enges Spiel, aber für die Düsseldorfer ohne notwendiges Ergebnis. Der Trainerwechsel hat dann noch nicht die Früchte getragen, die er tragen sollte. Raúl de Azevedo konnte das Team noch nicht dazu bringen, dass sie in Münster einen Punkt mitnehmen oder vielleicht sogar drei, die immens wichtig gewesen wären. Sie stehen zum ersten Mal in dieser Saison auf einem direkten Abstiegsplatz. Das ist ein neues Gefühl. Der letzte Sieg liegt jetzt schon sehr lange zurück und zwar gab es den am 5. Spieltag gegen den UFC Paderborn. Da war die Welt noch groß und bunt. Jetzt ist die Welt eher klein und grau für die Düsseldorfer. Und jetzt ist es schon fast Pflicht, dass die Düsseldorfer am kommenden Wochenende einen Sieg gegen die Bonner Futsal Lions einfahren. Ja, und der UFC Münster, wie letzte Woche schon gesagt, die spielen jenseits von Gut und Böse die Papageien in dieser Saison mal wieder. Subtop ist die neue Realität. Man spielt nicht mehr um die wirklich vorderen und um die ersten Plätze mit. Das ist leider so. Mit dem Abstieg haben sie aber auch nichts zu tun und in dieser Saison sollten sie ihre Zielsetzung daraufhin ausrichten, dass sie am Ende der Saison am besten den dritten Platz belegen. Das ist meines Erachtens noch möglich. Sie haben ein Spiel weniger gespielt als die Black Panthers Bielefeld und insofern, wenn man die Saison als Dritter beenden könnte, das wäre schon ein Riesenerfolg für die Münsteraner, aber mehr geht aktuell nicht.
Hast schon gesagt, Düsseldorf als nächstes gegen die Bonner Lions. Düsseldorf jetzt auf Platz 8 in der Tabelle mit 9 Punkten an ihnen vorbeigezogen, dank der besseren Tordifferenz der UFC Paderborn. Der war in Bonn zu Gast und konnte dort ein bisschen was fürs Torverhältnis tun. Dabei war es für die Bonner im Duell mit dem UFC Paderborn eigentlich noch ganz gut losgegangen, in der ersten Halbzeit zumindest. Doch im zweiten Durchgang, da kamen sie dann unter die Räder. Der UFC Paderborn gewinnt mit 7:3 in Bonn und macht einen Schritt aus der Abstiegszone heraus. René Weeks vom UFC fasst die Partie aus seiner Sicht zusammen.
Wir sind nicht gut reingekommen ins Spiel, wahrscheinlich auch aufgrund der langen Auswärtsfahrt. Wir haben die ersten Minuten recht intensiv verschlafen, sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen und ja, waren halt sehr, sehr schläfrig, was dann nach einigen Minuten deutlich besser wurde. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir dann auch schon völlig verdient 1-0 zurückgelegen durch eher eine Einzelaktion, aber wir haben den Gegner auch sehr eingeladen. Wie gesagt, sind dann ein bisschen besser ins Spiel gekommen, haben die Zweikämpfe besser angenommen, haben das taktisch besser umgesetzt, sodass wir dann auch nach und nach zu unseren Möglichkeiten gekommen sind und kurz vor der Halbzeit dann auch ausgleichen konnten durch eine Standardsituation. Kurz darauf haben wir durch eine Einzelaktion das 2-1 gemacht und waren so langsam in Richtung Siegerstraße unterwegs, bis wir uns selber mal wieder dezimiert haben. Eine völlig unnötige gelb-rote Karte, die zwar sehr hart war, aber sicherlich auch keine Fehlentscheidung war, die kann man schon geben. Ein taktisches Foul 5 Sekunden vorm Ende der ersten Halbzeit, was gleichbedeutend war mit der gelb-roten Karte und das 6. Teamfoul. Und dementsprechend mussten wir leider noch den 2:2 Ausgleich hinnehmen zur Halbzeit, was natürlich erstmal so die Köpfe wieder ein bisschen nach unten hat gehen lassen. Aber in der Halbzeit haben wir auch gesagt, dass wir definitiv dieses Ding hier heute holen werden, weil wir einfach das Gefühl hatten, dass wir heute dann noch einen guten Tag erwischen werden, dass wir fitter sind als der Gegner, weil man auch sagen muss, dass ein Großteil der Bonner Lions schon im Spiel der zweiten Mannschaft vorher gespielt hat, haben wir die Chancen einfach auch im Bereich der Fitness auf unserer Seite gesehen. Was sich dann auch bewahrheitet hat, denn im Laufe der zweiten Halbzeit sind wir immer besser reingekommen, haben dann irgendwann das 3:2 erzielt und auch das 4:2, woraufhin wir auch noch mehrere weitere gute Chancen hatten, die aber leider liegen gelassen haben, wo wir das Ergebnis schon höher hätten gestalten können. Allerdings muss man dann auch ganz klar sagen, dass kurz darauf Bonn wieder eine Phase hatte, wo ja, die sehr zielstrebig gespielt haben und uns nochmal vor große Probleme gestellt haben, wo wir uns bei unserem Torhüter Daniel Mantase bedanken müssen, der ein paar Situationen wirklich sehr, sehr gut gehalten hat und die Führung für uns festgehalten hat. Und nach musste Bonn natürlich mehr Risiko eingehen, hat dann noch einen 10 Meter verschossen gegen unseren Torhüter, den er gut gehalten hat. Und anschließend konnten wir dann irgendwann das Ergebnis in die Höhe treiben, sodass der Sieg nach dem 6-3 eigentlich gesichert war. Man muss aber auch sagen, dass es zwei Schlüsselszenen noch gab. Die eine Szene war der gerade schon angesprochene gehaltene 10 Meter von unserem Torhüter. Wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn dieser 10 Meter reingegangen wäre, dann wäre Bonn auf jeden Fall wieder mit einem Tor dran gewesen. Und die zweite Schlüsselszene, und das würde ich auch hier nochmal ganz deutlich betonen, ist uns zugunsten gekommen, weil die Bonner Lions einen großen Charakter bewiesen haben und Fair Play an den Tag gelegt haben, was sehr lobenswert ist. Beim Stand von 3-5 aus Bonner Sicht gab es eine gelb-rote Karte für uns und auch einen 10 Meter, weil es das sechste Teamfoul war. Und der Bonner Kapitän hat dann dem Schiedsrichter gesagt, dass es kein Foul war. Somit wurde die gelb-rote Karte zurückgenommen und es war auch kein 10 Meter, was uns natürlich total in die Karten gespielt hat und man auch aufgrund des Spielstandes und der Tabellenkonstellation da ein Riesenlob aussprechen muss, da das doch, was Fair Play angeht, wirklich großer Sport war. Und das möchte man natürlich gerne öfter sehen. Im Endeffekt heißt dieser Sieg für uns natürlich ganz, ganz viel, denn wenn man auf die Tabelle guckt, ist das für uns überlebenswichtig gewesen. Und wir hoffen einfach jetzt den Schwung ein bisschen mitnehmen zu können in die nächsten Partien. Jetzt geht's gegen Köln, den Tabellenführer. Da hängen die Trauben natürlich etwas höher, aber wir fahren da natürlich motiviert hin wie immer und wollen versuchen, dort was mitzunehmen.
Ja, Hans-Peter, vor dieser sportlichen Geste muss man dann wirklich den Hut ziehen. Ist ja nicht alltäglich im Sport, vor allen Dingen nicht in so einer Situation, wie die Bonner momentan sind, dass sie da dann so eine Entscheidung des Schiedsrichters korrigieren.
Ja, Wahnsinn. Also ich muss auch ganz klar sagen, es ist leider nicht alltäglich, weil das sollte eigentlich die Alltäglichkeit sein. Also insofern, wie du schon sagst, muss man da wirklich ganz extrem den Hut ziehen. In der Situation, die Bonner hätten die Punkte oder den Punkt von mir aus sehr gut gebrauchen können, wären da nochmal rangekommen. Ganz großer Respekt von meiner Seite. Sie haben insgesamt auch einen guten Fight geliefert in dieser Partie. Aber wie du es eingangs schon gesagt hast, es könnte möglicherweise die letzte Chance gewesen sein. Ich will es noch nicht komplett abschreiben. Sie spielen jetzt am kommenden Wochenende in Düsseldorf, also letzte Ausfahrt Düsseldorf, würde ich mal einfach sagen. Das Problem bei den Bonnern ist sicherlich, der Kader ist natürlich relativ dünn. Die meisten Jungs müssen schon, René hat es vorhin auch schon gesagt vom UFC Paderborn, auch noch bei der zweiten vorher spielen. Ich meine, wenn du zwei Spiele hintereinander machst, dann leidet irgendwann eben die Konzentration und die körperliche Fitness. Das ist nun mal so, sind keine Vollprofis und selbst bei denen ist es so. Sie setzen vielleicht ein Stück weit darauf, die Bonner, dass sie den gleichen Weg gehen, den der UFC Paderborn in der vergangenen Saison gegangen ist, dass die zweite Mannschaft eben den Aufstieg schafft und wenn die erste dann absteigt, kann man das so kompensieren. Darauf setzen sie ein Stück weit. In der Mittelrheinliga stehen die Bonner Futsal Lions 2 aktuell auf dem zweiten Platz. Ja, und der UFC Paderborn hat tatsächlich einen ganz, ganz wichtigen Sieg gelandet, vor allen Dingen über die Mentalität. Vielleicht zu erwähnen, dass Beatrix, Lüttgefelder und Thale jeweils 3 direkte Torbeteiligungen hatten. Und in diesem Fall kann ich zum UFC Paderborn nur sagen, sie haben immerhin auch ein Spiel mehr absolviert als die Konkurrenz. Das darf man auch nicht vergessen. Sie sind schon bei 13 Saisonspielen. Aber dennoch, die stehen auf einem Nicht-Abstiegsplatz endlich mal wieder. Und es heißt für den UFC Paderborn jetzt ganz klar weitermachen statt Wellness. Sie müssen einfach weiter Gas geben, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen zu können.
Jetzt geht's für die Paderborner gegen Köln. Also die haben da dann wirklich einen ziemlich herben Brocken vor der Nase. Gut. Ja, denn die Kölner, die sind der souveräne Tabellenführer und die haben am Wochenende den 5. die Holzpfosten Schwerte geschlagen, am Wochenende mit einer richtigen Packung nach Hause geschickt. Christoph Rüschenpöhler von den Panthers mit dem Spielbericht aus seiner Sicht.
Ja, 9-1 gegen Schwerte, das war ein großartiger Sieg für uns, da die Holzpfosten mit einem Sieg sicherlich auch nochmal hätten an die oberen Ränge ranrücken können. Nachdem wir nach dem frühen Platzverweis für Schwerte die Überzahl nicht nutzen konnten, dauerte es bis Mitte der ersten Halbzeit, bis wir das 1-0 erzielt haben. In den folgenden Minuten haben wir es dann das Ergebnis auf 4-0 hochgeschraubt, aber kurz vor der Pause einen vermeidbaren Anschlusstreffer bekommen, was aber auch nicht unverdient war, da Schwerte in der ersten Halbzeit doch auch die eine oder andere Chance hatte. ja, dann waren wir darauf eingestellt, dass Schwerte gerade in den Anfangsminuten der zweiten Halbzeit nochmal Gas geben würde, durch den Anschlusstreffer auch beflügelt. Aber gerade deren Flying Goalkeeper haben wir dann gut verteidigt und innerhalb einer Minute dann zwei Treffer erzielt, sodass wir dann 6-1 vorne waren. Und im Anschluss war es ein schönes Spiel, vor allem auch für die Zuschauer in der vollbesetzten Halle. Und so kam dieser hohe Sieg dann letztendlich zustande.
Köln also der klare Tabellenführer. Hans-Peter, ist das schon die Meisterschaft? Ist die schon eingetütet angesichts von 2 Punkten Vorsprung? Kann man es, glaube ich, noch nicht sagen.
Nee, das würde ich auch nicht sagen, zumal sie ja noch in Sennestadt spielen. Und in Sennestadt haben sie ja tatsächlich das einzige Spiel in dieser Saison oder zu Hause gegen Sennestadt mit 2-3 verloren. Also am 10. Februar wird sich sicherlich die Meisterschaft in dieser Liga entscheiden. Aber trotz allem, zu den Kölner Panthers nochmal, sie haben die Holzpfosten aus Schwerte immerhin Vizemeister der vorangegangenen Saison mit 9-1 auseinandergenommen. Das muss man ganz klar so sagen. Es gab vielleicht mal eine kleine Phase im Match, darüber spricht ja auch Christoph Rüschenpöhler, wo die Schwerter so ein bisschen rangekommen sind, aber insgesamt war das ein verdienter und deutlicher Sieg. Und man muss sagen, qua Taktik, Kader, Trainerstab, individuelle Qualität, Anspruch und Erfahrung haben die Futsal Panthers Köln, und ich will ja jetzt um Gottes Willen nicht vorgreifen, sie müssen erstmal die Meisterschaft im Westen eintüten, aber ich denke, für die Deutsche werden sie sich schon qualifiziert haben. Ich glaube, da brennt nichts mehr an bei 33 Punkten, und die Bielefelder stehen ja, glaube ich, mit 27 Punkten und einem Spiel mehr auf dem dritten Rang. Da wird nichts mehr anbrennen. Haben sie tatsächlich das Zeug, sogar deutscher Meister zu werden? Wo sie vielleicht doch ein ganz kleines bisschen dran arbeiten müssen, um dieses große Ziel und auch die westdeutsche Meisterschaft zu erreichen, ein bisschen mehr an der Bissigkeit, an der Kampfkraft. Da gibt es die ein oder andere Mannschaft auch in der Futsal-Liga West, die den Kölnern da vielleicht noch ein Stück weweit ein bisschen was voraus hat. Aber trotz allem, 8 Spieler mit einer Torbeteiligung. Marvin Buss ist zurückgekommen, hat direkt ein Tor geschossen, war lange verletzt. Heinz hat nicht gespielt, Schreiber Fernandes hat auch nicht gespielt. Das ist sicherlich auch erwähnenswert, der sicherlich auch immer schnell ein Faktor sein kann. Oder nicht nur er, sondern auch beide Spieler. Ja, und zu den Holzpfosten sei gesagt, es ist ein Spiegelbild der Saison. Sie liefern teilweise sehr, sehr gute Spiele, aber dann passieren auch immer wieder solche Sachen. In diesem Vergleich mit den Kölnern hatten sie einfach keine Chance, und trotz einer wirklich nicht schlechten Besetzung, also Klems hat gespielt, Nepkin hat gespielt, Graudius hat gespielt, Kliegel hat gespielt, der übrigens in der 2. Minute schon eine rote Karte gesehen hat, Oldenburg hat gespielt, also sie waren auch mit ausreichend Spielern vor Ort, das hätte ich jetzt nicht erwartet, also ich hatte die Kölner schon vorne gesehen, aber so ein 1-9 in Köln ist für so ein Klasse-Team eigentlich wie die Holzpfosten aus Schwerte schon bitter. Aber auch sie werden in dieser Saison leider nach oben hin nichts reißen. Und ich bin gespannt, wie die Entwicklung da weitergeht.
Punktgleich übrigens mit dem UFC Münster, aber die deutlich schlechtere Tordifferenz. Deshalb die Holzpfosten-Schwerte auf Platz 5 und der UFC Münster auf Platz 4. Köln, klarer Tabellenführer, haben wir schon gesagt, 33 Punkte dahinter. Aber die Sennestädter immer noch auf Tuchfühlung, 2 Punkte zurück. Und die Sennestädter, die setzen sich im Derby gegen die Black Panthers Bielefeld mit 6-1 durch. Ein Spiel, das für viel Gesprächsstoff sorgte und auch bei uns gleich ausführlich noch besprochen wird. Es war hitzig, vor allem auf den Rängen. Aber fangen wir erstmal bei der sportlichen Aufarbeitung an und hören Goran Novakovic, den Trainer der unterlegenen Bielefelder, die mit 1-6 aus Sennestadt wieder wegfahren mussten.
Ein klarer und in der Höhe auch verdienter Sieg vom MCH Sennestadt. Da gibt's auch nichts dran zu deuteln. Wir kamen von Anfang an auch nicht ins Spiel rein und konnten von Glück reden, dass ein paar Aktionen mit Pfosten- und Lattenschüssen nicht schon zu einer früheren, höheren Führung gereicht haben. Zum Ende der ersten Halbzeit haben wir es jedoch geschafft, dann doch nochmal ranzukommen mit dem 2-1 Anschlusstreffer. Das war jedoch auch die einzige Phase, wo wir da noch ein bisschen dran gerochen haben am 2-2. Da waren zwei brenzlige Situationen für Sennestadt, die sie doch jedoch klären konnten. Der Neckbreaker war von uns auch halt dann das frühe 3-1 in der zweiten Halbzeit. Da gingen leider schon die Köpfe bei uns zu früh runter. Und Sennestadt hat das dann relativ kontrolliert dann auch nach Hause gefahren. Der Trainer Sebastian Rauch, der sicherlich der beste Trainer der Liga ist, hat in vielerlei Hinsicht seine Truppe perfekt auf uns eingestellt. Daher kam er bis auf die kurze Phase, kurz vor der Halbzeit, nicht als Sieger in Frage.
Und was sagt der so gelobte Sennestädter Trainer Sebastian Rauch zum klaren Sieg seiner Mannschaft?
Insgesamt war das ein wirklich richtig, richtig geiles Derby in Bielefeld. Hat richtig viel Spaß gemacht und meine Stimme ist jetzt noch 2 Tage später noch ein bisschen angeschlagen davon, was auch davon zeugt, dass wir sehr aktiv waren. Es hat insgesamt vieles gezeigt, was man sich auch daraus versprochen hat. Sei es eine pickepacke voll Halle und zwei wirklich großartige Fanlager, die eine tolle Kulisse geschaffen haben. Natürlich auch ein bisschen heiß die Stimmung, aber insgesamt einfach eine super Atmosphäre für so ein Futsalspiel in so einer kleinen Halle und dann auch noch richtig guter Futsal auf dem Spielfeld. Also insgesamt war das einfach ein super geiler Event. Wir selbst sind vom Sportlichen her sehr gut gestartet, haben direkt die taktischen Vorgaben umgesetzt, so dass wir auch nach 12 Minuten oder 11 Minuten mit 2-0 mehr als verdient führten, haben noch mehrere Pfostenschüsse gehabt. Aber dann in der Mitte der ersten Halbzeit, da kam es zu einem Tumult auf dem Spielfeld, bei dem, ich glaube, Nick Mdoroidi, ja, Nick war das, aufgrund einer Unsportlichkeit vom Platz verwiesen wurde. Und danach kam dann ein bisschen Unruhe ins Spiel und auch insgesamt auf der Tribüne und auf dem Spielfeld, vor allem bei diesem Tumult. Der war dann so ein bisschen Auslöser, dass die restlichen Minuten der ersten Halbzeit eine relativ heiße Atmosphäre hatten. Und davon haben wir uns dann auch leider ein bisschen anstecken lassen, so dass wir uns vermehrt in 1-gegen-1-Situationen verstrickten, aus der dann auch die zweite gelbe Karte für Ibo Kalemschi erfolgte. Und dann die Überzahl für die Black Panthers, die haben sie dann eiskalt genutzt und haben den Anschlusstreffer zum 1-2 kurz vor der Pause gemacht. Ja, aber dann kam auch die Halbzeitpause und die kam auch gut für uns. Und da haben wir dann nochmal wirklich auf volle Konzentration hingewiesen, 100%ige Umsetzung des taktischen Matchplans gefordert. Und so sind wir auch wieder rausgegangen, haben uns nicht mehr von der Atmosphäre beeinflussen lassen. Wir haben dann in der zweiten Halbzeit das Spiel wieder voll im Griff gehabt, komplett beherrscht. Und ich glaube, in der zweiten Halbzeit die Ballbesitzwerte lagen bei 90% und Torschüsse bei, ich weiß nicht, 18-4 oder so, keine Ahnung. Und haben dann auch, sind auch ganz überzeugt vom Ergebnis her weggezogen. Ja, und insgesamt war es einfach über die gesamte Spielzeit eine überragende Leistung, muss man einfach sagen, für die Bedingungen, die auch dann vorherrschten. Die Spannung, die da war, haben wir einfach super kontrolliert. Da bin ich auch sehr, sehr stolz auf die Truppe, dass sie sich trotz der Atmosphäre nicht taktisch, ich sag mal so, ablenken ließ, beziehungsweise von der Taktik ablenken ließ. Wir haben trotzdem die Idee durchgezogen und hatten viele, viele gute Einschussmöglichkeiten herausgespielt und hätten, glaube ich, mit 6 Pfostentreffern und 2 vergebenen 10 Metern das Ergebnis auch nochmal durchaus um ein paar Tore höher gestalten können. Ja, insgesamt bin ich also, wie man vielleicht auch hört, hochzufrieden mit der Leistung und der taktischen Disziplin meiner Mannschaft. Denn wir haben mit diesem Spiel trotz einiger Ausfälle auch einen weiteren wirklich guten Entwicklungsschritt gemacht und mit nun 9 Punkten Vorsprung auf Schwerte und Münster und sowie theoretisch wegen dem Einspiel mehr möglichen 7 Punkten Vorsprung auf die Black Panthers können wir uns in der jetzigen Situation erstmal voll und ganz auf den Zweikampf um die Meisterschaft mit Köln konzentrieren.
Ja, Heinz-Peter, Sebastian Rauch spricht schon vom Zweikampf um die Meisterschaft. Auf den Verfolgerrennen ist damit die Vorentscheidung letztlich gefallen. Das ist zu deutlich gewesen und der Abstand auf die Black Panthers, also 4 Punkte, jetzt auch zu groß. Zumal die ja auch noch ein Spiel mehr haben.
Ja, definitiv. Also das lassen sich die Sennestädter nicht mehr nehmen. Das wäre schon eine ganz, ganz große Überraschung. Also die Qualität steckt absolut in der Mannschaft. Das haben sie auch in diesem Spiel unter Beweis gestellt. Die wollten was gut machen. Sie hatten bisher in der Futsal-Liga West noch nicht gegen die Black Panthers gewonnen, das haben sie jetzt geschafft, das haben sie sehr deutlich geschafft und da sind beide Trainer sicher auch im Grunde genommen einig, daran gibt es auch nichts zu deuteln. Der MCH FC Sennestadt war in diesem Spiel einfach die bessere Mannschaft, außer vielleicht in einer Phase kurz vor der Halbzeit, als die Bielefelder zum Anschlusstor kamen in Überzahl. Aber ansonsten haben die Sennestädter dieses Spiel dominiert. Ja, die Black Panthers Bielefeld werden sich aus dem Titelkampf oder beziehungsweise aus dem Kampf um einen der ersten beiden Plätze jetzt verabschieden oder haben sich verabschiedet mit dieser Niederlage. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Sie sollten gucken, dass sie ein ähnlich gutes Ergebnis erzielen wie in der Vorsaison. Da sind sie, glaube ich, Dritter geworden. Und wenn sie das in dieser Saison auch wieder hinkriegen, sie sind ja auch erst letzte Saison aufgestiegen, also spielen erst das zweite Jahr in der Futsal-Liga West und leisten dafür großartiges, Goran Novakovic mit seinem Team. Aber auch Respekt an die Leistung des MCH FC Sennestadt unter Sebastian Rauch, die auch eine Riesensaison spielen. Und man darf nicht vergessen, es ist eine super junge Mannschaft. Und ja, auch der MCH FC Sennestadt, und er wird sich für die Playoffs Deutsche Meisterschaft qualifizieren, hat durchaus eine Chance, um den Titel in diesem Jahr, um den deutschen Titel in diesem Jahr sogar mitzuspielen.
Also in der Futsal-Liga West stehen sie erstmal 2 Punkte hinter den Panthers, hast ja schon gesagt. Da fällt die Entscheidung wahrscheinlich dann am 10. Februar. Aber über das Spiel muss noch weiter gesprochen werden, denn die Atmosphäre, die war hitzig und die wurde ja schon leicht erwähnt, aber so positiv, wie Sebastian Rauch das bei uns hier im Interview eingeschätzt hat, konnte Goran Novakovic die Atmosphäre nicht bewerten. Aktionen der Heimfans hatten ihn nämlich ziemlich auf die Palme gebracht. Er spricht sogar von purem Hass, der von den Rängen seiner Mannschaft entgegenschlug, und schildert gleich eine Szene, die möglicherweise sogar strafrechtliche Folgen haben könnte. Goran Novakovic zu den Umständen rund um das Spiel.
Ja, ich habe meine Multikulti-Mannschaft und besonders meine Spieler kurdischer und alevitischer Herkunft mir direkt vor dem Spiel nochmal zur Brust genommen, sich nicht provozieren zu lassen auf dem Feld und von den Tribünen, weil mir extern zugetragen wurde, dass da einige spezielle Aktionen geplant worden sind. Was dann aber geschah, das hat da jede mögliche Grenze dann auch überschritten. Einen großen Teil des Spieles choreografierte Fangesänge, wie zum Beispiel Hakim Aytan, du Sohn einer ... und etliche andere Spieler mit ähnlichen Beleidigungen, die vom großen Mob des Sennestädter Blocks dann kamen, die auch nichts mehr mit Futsal zu tun haben oder mit irgendwelchen Fangesängen, wie es zum Beispiel sehr toll von den Holzpfosten aus Schwerte immer kommen. Das war dann einfach nur noch irgendwann purer Hass, der uns entgegengetreten wurde. Ja, mit dem ganz großen Höhepunkt der Gegenstände, die auf das Parkett geworfen worden sind. Ein Wurfgeschoss, eine volle Plastikflasche, verfehlte ein Betreuer und ein Spieler nur ganz knapp. Ja, diesen einen Vorfall konnten wir zum Glück auf Video bannen. Das ist auch übrigens nicht das Video, was bei Facebook kursiert, sondern ein ganz anderes, wo dieser Kriminelle, das kann man ja nicht anders nennen, die Flasche von ganz oben von der Tribüne dann aufs Spielfeld geworfen hat. Anscheinend werden wir auch Anfang der Woche diese Materialien Strafvermittlungsbehörden zur Verfügung stellen, da wir der Ansicht sind auch, dass das den Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung, also der versuchten gefährlichen Körperverletzung erfüllt. Und wir dies auch nur auch irgendwie auch den ganzen Zuschauern, die auch neutral oder von unserer Seite in der Halle waren, Vorfeld auch sehr viel Werbung für dieses Spiel gemacht, und wir hatten auch so circa 150 Zuschauer in der Halle, aber sehr viele Familien auch mit Kindern, die dann auch teilweise verängstigt durch diese ganzen Sprechchöre und diesen Vorkommnissen auch die Halle verlassen haben. Und daher entschuldige ich mich auch persönlich und auch im Namen der Mannschaft an alle Fans, Sponsoren und neutralen Zuschauern, die wir hier ja eingeladen haben und diesen Gefahren ausgesetzt. Aber das hätten wir natürlich nicht gemacht, wenn wir gewusst hätten, welcher pure Hass uns da entgegenschlägt. Und auch nochmals, wir werden ausdrücklich keinen Einspruch gegen Spielwertung oder Ähnliches einlegen, weil wir das Spiel haben wir sportlich verloren und auch verdient verloren. Aber die Vorkommnisse drumherum haben mit Futsal nach meiner Meinung, also zumindest nach meinem Verständnis, nichts mehr zu tun. Und ich hoffe, dass dieser Übeltäter dann von den Ermittlungsbehörden dann ermittelt wird und dass er dann seine gerechte Strafe dann auch bekommt.
Heftige Szenen und heftige Aktionen, die dort gestartet wurden, Heinz-Peter. Derby-Atmosphäre der negativen Art.
Ja, Fear and Loathing in Sennestadt, hätte ich schon fast gesagt, ohne das Ganze ins Lächerliche ziehen zu wollen, um Gottes Willen. Eingehend möchte ich mal sagen, dass weder Sebastian Rauch noch Goran Novakovic realitätsfremde Menschen sind, also Situationen schon richtig einschätzen können. Dass da durchaus mal unterschiedliche Wahrnehmungen passieren, ist klar. Die Sennestädter haben es auf ihrer Facebook-Seite auch ein bisschen klarer gestellt, als es Sebastian Rauch vielleicht hier zum Ausdruck bringt. Und Goran Novakovic ist auch jemand, der die Dinge gerne beim Namen nennt, und er wird sich auch da nicht irgendwas ausdenken. Also Fakt ist, ich bin selber nicht vor Ort gewesen. Ich kann es also nicht beurteilen, wer jetzt was gemacht hat. Ich habe gesehen, dass da Flaschen geworfen worden sind auf einem Video. Aber mein Appell ist einfach, letztlich schadet es dem Sport. Also keiner möchte ein Futsalspiel besuchen und in Zukunft stehen am Eingang Ordner und Securities und kontrollieren Handtaschen oder sonstige Dinge. Also das will kein Mensch haben. Der Futsal hat eine Riesenchance, sich auch alternativ zum Fußball zu positionieren, weil da hat man auch keinen Bock auf solche Dinge. Und der große Teil der Zuschauer, auch in Fußballstadien und auch in Futsalhallen und in Turnhallen, möchte einfach nur den Sport verfolgen und ein bisschen Spaß haben. Und sowas braucht unser Sport einfach nicht. Eine Idee meinerseits wäre, dass die Vereine vielleicht versuchen, jetzt den Schulterschluss hinzukriegen, dass sie gemeinschaftlich diese Situation bei aller Rivalität, die ja nun mal dazugehört, und bei aller hitzigen Atmosphäre, die eben auch mal entstehen kann. Ich weiß, wie es ist, wenn man auf dem Platz dann auch ist, man wird auch mal emotional, da kann ich mich selber auch nicht komplett von freisprechen. Aber man sollte nicht körperlich werden und den anderen nicht persönlich beleidigen. Das sind einfach Dinge, die gehen nicht, und man hat ja auch eine gewisse Vorbildfunktion. Und vielleicht sollten beide Clubs einfach daran arbeiten, das gemeinschaftlich aufzuarbeiten, weil insgesamt beschädigt es nur den Sport und beide Vereine letztlich. Und ja, und so könnten beide Clubs auch ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen und könnten den Leuten zeigen, die eben dafür sorgen, dass so eine unnötig krasse und hasserfüllte Atmosphäre entsteht. Hör mal, auf sowas haben wir keinen Bock. Solche Leute brauchen wir nicht, die nennen wir nicht Fans, die wollen wir nicht in unserer Halle haben. Bleibt bitte zu Hause. Wir wollen letztlich bei aller Rivalität immer noch ein faires Spiel haben. Und ja, vielleicht mal Beispiel Bonner Futsal Lions, die in so einer Situation, wie sie in der sie stecken, einfach so eine Aktion bringen gegen den UFC Paderborn. Ja, das ist einfach das komplett diametral konträre Beispiel dazu, was in Sennestadt jetzt passiert ist. Also mein Tipp oder meine Empfehlung vielleicht, ohne dass das der Weisheit möglicherweise letzter Schluss ist, beide Mannschaften und Vereine sollten vielleicht gemeinschaftlich versuchen, das Ding jetzt einfach aufzuarbeiten.
Ich denke, auch das wird gelingen. Die Vereine sind, du hast es gesagt, von vernünftigen Menschen geführt. Also das wird dann auch sicherlich entsprechend aufgearbeitet. Und derjenige, der die Flasche geworfen hat, wenn er es getan hat, wird dann hoffentlich auch seiner gerechten Strafe zugeführt. Und dann werden sich solche Szenen hoffentlich nicht wiederholen. Denn wir wollen, das hat Hans-Peter gesagt, ja sauberen Futsal sehen, sauberen Sport erleben und die Stimmung im positiven Sinne genießen können. Und gerade bei so einem Derby, da gehört die Stimmung dazu. Da gehört auch ein bisschen ja, Rivalität dazu, aber alles muss im entsprechenden Rahmen bleiben, auch wenn die Emotionen hochkochen. Irgendwo sollte eine Grenze sein und ich hoffe, die wird auch dann in Zukunft wieder eingehalten. Wir werden auf jeden Fall über den Futsal weiter in seiner positiven Form berichten, hier auf meinsportradio.de. Bleiben dran an der Futsalliga West, haben aber auch den anderen Futsal nicht außer Acht gelassen und werden es auch weiterhin nicht tun. Und wir haben ja auch noch eine Europameisterschaft, die Ende des Monats bzw. Anfang Februar dann ins Haus steht. Auch da werden wir euch selbstverständlich drauf vorbereiten hier auf meinsportradio.de. Ich sage vielen Dank an Heinz-Peter Effing, unseren Kollegen von futsalgermany.de.
Danke, Malte.
Und wenn ihr Hinweise habt, Vorschläge habt, was wir besser machen können, was wir anders machen können, dann macht doch mit bei unserer Hörerumfrage. Eure Meinung ist gefragt, damit wir hier auf meinsportradio.de noch besser werden können. Daher führen wir gemeinsam mit der IST-Hochschule für Management schon zum zweiten Mal eine Befragung unter unseren Hörern durch. Ihr könnt auch etwas gewinnen auf meinsportradio.de. Gelangt ihr zur Befragung und bekommt alle Informationen, auch die Informationen zum Gewinn, geliefert. Also schaut vorbei und vielen Dank fürs Mitmachen und fürs treu Hören von meinsportradio.de. Sport für die Ohren rund um die Uhr, live und als Podcast.
Daily Down Under, das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportradio.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.